Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. Mit der heutigen Folge starten wir einen neuen Themenblock. Es wird um Versicherungen gehen und wie man damit an Geld kommt. Dazu haben wir eine für uns beide neue Serie mitgebracht, die wir beide erst im Erwachsenenalter kennengelernt haben. Und das ist Scotland Yard. Und die heutige Folge, die wir besprechen, ist die Folge Computerspiele. Hallo Marc.
Hallo Heike. Zu den allgemeinen Fakten der Serie. Es gibt insgesamt 29 Hörspiele, die in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre im Karussell Verlag erschienen sind. Es gibt auch einige Bücher, die Anfang der 1990er Jahre erschienen sind, allerdings, soweit wir herausfinden konnten, nicht für die heutige Folge. Die Hörspiele haben einen Erzähler, das ist einer der Erwachsenen, der im Fall involviert ist. Der hat in der Regel einen sehr großen Sprechanteil, spricht in der Ich-Form, ordnet ein, gibt aber durchaus auch eigene Meinung zum Besten und seine Gefühlslage. Die Hörspiele haben sehr wenig Musik, das heißt, die Szenen folgen direkt aufeinander. Was ich ganz interessant fand, ist, dass in der Serie Zeit vergeht und dass das auch angesprochen wird. Es gibt eine Folge, die auf eine frühere Folge im Tower referenziert und es ist die Rede davon, dass der Fall doch vor 2 Jahren war und das entspricht genau dem Unterschied im Produktionsjahr. Die Hauptpersonen der Serie sind die Drillinge Buff Buff Buff, die sich gerne auch so vorstellen und alle schauen sie dann immer verblüfft an, weil man denkt, die wollen einen veräppeln. Sie sind 15 Jahre, weise, ihre Eltern sind vor 2 Jahren beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen, sie wohnen bei ihrer Großmutter, die auch die Erziehungsberechtigte ist. Da haben wir zum einen Benny, er ist der Älteste, er ist ein Draufgänger, er ist unüberlegt, er ist sehr häufig auf Streit aus, auch seinen Geschwistern gegenüber. Im Funkverkehr wird er alphabetisch als B1 bezeichnet und gelegentlich als Tarzan oder Bruder Tarzan angesprochen, worauf wir gleich in den Sprecher noch kurz eingehen werden. Die Jüngste ist Betty. Sie ist rational, schlau, sie weiß sehr viel und Benny bezeichnet sie ganz gerne ein bisschen abfällig als Computer Lady oder Lexikon Lady und im Funkverkehr ist sie dementsprechend B2. Der mittlere der Drillinge ist Buck. Er ist zurückhaltend, eher ängstlich, hat aber sehr viel Fantasie und das ist auch vonnöten, wenn die Drillinge wieder einen Verbrecher verfolgen und dem Taxifahrer einen Grund geben müssen, dem Wagen nachzufahren, ihn aber bitte nicht einzuholen. Auch hier ein nettes Detail in der Serie. In einer der späteren Folgen kriegen wir den genauen Geburtszeitpunkt und wir erfahren, dass Betty kurz nach Mitternacht geboren ist, die anderen beiden aber kurz vor Mitternacht. Das heißt, Betty hat als einzige einen Einzelgeburtstag, die anderen beiden müssen sich einen Tag teilen. Insgesamt kann man aber sagen, dass die Drillinge schon zusammenhalten und die Fälle immer zusammen lösen, auch wenn es doch recht häufig Streit unter ihnen gibt. Auf Erwachsenenseite haben wir als Hauptperson Mac McIntosh. Er ist der Onkel der Drillinge. Er ist Inspektor bei Scotland Yard, sehr häufig sehr schlecht gelaunt. Und er flucht mit Ausdrücken, die ich so noch nie vorher gehört habe, zum Beispiel beim ausgestopften Wüstenfloh. Dann gibt es noch Josephine Summerstick. Sie ist die Großmutter der Drillinge. Sie ist, wie angesprochen, die Erziehungsberechtigte. Mac wohnt auch bei ihr. Und Granny war in den frühen Folgen gerne mal mit ihrem Kung-Fu-Club unterwegs und hat die Drillinge aus brenzlichen Situationen herausgehauen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Warum diese 3 Generationen jetzt jeweils einen eigenen Nachnamen tragen, ist uns nicht wirklich klar. Das haben wir leider nicht recherchieren können. Wir haben es uns so erklärt, dass die Drillinge wahrscheinlich den Nachnamen ihrer Mutter tragen. Entweder weil die so fortschrittlich war, dass sie bei ihrer Hochzeit ihren Mädchennamen behalten hat oder möglicherweise die Drillinge auch unehelich zur Welt gekommen sind. Die Mutter der Drillinge hieß also Buff. Der Vater der Drillinge, gehen wir davon aus, dass er wie sein Bruder Onkel Mac mit Nachnamen McIntosh hieß. Und warum deren Mutter Josephine Summerstick jetzt nicht auch McIntosh heißt? Tja, Josephine ist mittlerweile auch verwitwet und möglicherweise hat sie danach auch selbst wieder ihren Mädchennamen angenommen. So haben wir das uns aufgedröselt. Ob das sich der Autor auch so gedacht hat, haben wir wie gesagt nicht recherchieren können.
In gewissem Sinne auch ein Hauptcharakter ist der Papagei Jiggledy.
Lord Jiggledy.
Sobald er seinen Namen hört, wirft er immer ein, dass er gerne Lord genannt werden möchte. Er wird zu allen Unternehmungen mitgenommen, auch zu Orten, wo man ihn eigentlich nicht mitnehmen sollte, beispielsweise bei Verfolgungsjagden oder wenn man in ein Museum zu Besuch geht. Er ist das Maskottchen der Kinder, hat aber durchaus auch Fallrelevanz. Entweder im negativen Sinne, dass er sie verrät, wie in der heutigen Folge. Es gibt aber auch Fälle, in denen einer der Drillinge entführt wird. Und wenn der Papagei dabei ist, dann wird versucht, ihm einen Satz beizubringen, der den Entführungsort irgendwie charakterisiert. Lagerhaus links an der Themse. Und wenn man glaubt, dass Chickadee den Satz gelernt hat, wird er freigelassen, fliegt irgendwie nach Hause oder wird von einem Passanten nach Hause gebracht. Und wenn dort dann Mac oder Granny das richtige Triggerwort sagen, dann kommt er mit seinem Satz zu Besten und dann könnte man die Kinder wiederfinden. Wir haben auch noch einige wiederkehrende Nebencharaktere. Da ist zum einen Judy zu nennen, das ist die Freundin von Mac. Sie ist Journalistin und in dem einen oder anderen Fall involviert. Es gibt die Cousine Anna aus Deutschland, die ihnen in einer Handvoll Fälle hilft. Und einen Austauschkommissar aus Frankreich, Inspektor Garbusch, den ich persönlich sehr lustig finde. Denn in ein paar Folgen ist Mac nicht da und wird deshalb von einem französischen Kommissar ersetzt. Denn die Kinder brauchen ja einen Ansprechpartner bei der Polizei. Die Serie und die Fälle spielen in London und wir wissen auch genau, wo die Drillinge wohnen. Das ist nämlich die Craven Road Nummer 48. Die Craven Road selbst gibt es. Das ist etwas nördlich vom Hyde Park. Die Fälle, die zu lösen sind, sind sehr unterschiedlich. Wir haben Bankraub, wir haben Entführung, es gibt Diebstähle, es gibt Waffenschmuggel und es wird auch recht häufig ein gesellschaftliches Thema der damaligen Zeit angesprochen. Manchmal fallrelevant, wenn es zum Beispiel um Entwicklungshilfe geht. Manchmal aber auch, wie in der heutigen Folge, einfach nur so von einem Nebencharakter, um einen bestimmten Aspekt herauszustellen. Lustig fand ich, dass die Drillinge eine sogenannte Gemeinschaftskasse haben, aus der bezahlen sie alle Ausgaben, die mit einem Fall zusammenhängen. Und es ist auch insbesondere die Rede davon, dass in der Kasse nicht nur Geld ist, sondern auch Mehrfahrtenkarten, wie man sie zum Beispiel für Busse oder U-Bahn verwenden kann. Und das leitet auch gleich über zu einer der Besonderheiten. Die Hörspiele selbst basieren nämlich auf dem Brettspiel mit gleichem Namen, das Anfang der 1980er von Ravensburg auf den Markt gebracht wurde. Ich persönlich glaube, dass ich dieses Brettspiel ein-, zweimal in meiner Kindheit gespielt habe. Es geht darum, dass Detektive einen Mr. X fangen müssen. Fangen heißt in dem Fall, wir haben einen großen Stadtplan von London. Gewisse Punkte sind mit Nummern versehen, U-Bahn-Stationen, Bushaltestellen oder Taxistände und man kann dann von einem Punkt zum anderen fahren. Wenn jetzt einer der Detektive mit seinem Spielstein auf demselben Feld ist, auf dem sich Mr. X befindet, haben sie ihn gefangen und die Detektive haben gewonnen. Der Clou der ganzen Sache ist aber, Mr. X hat keinen Spielstein, das heißt man weiß nicht, wo er ist, er muss sich aber alle, ich glaube, 5 Züge zeigen. Das heißt, die Detektive müssen zusammenarbeiten und sich strategisch günstig platzieren, vielleicht an einer U-Bahn-Haltestelle, dass sie schnell weit fahren können. Mr. X muss darauf achten, wenn er sich zeigen muss, dass er nicht in der Nähe der Detektive ist. Es gibt besondere Karten, wo Mr. X dann zum Beispiel auch 2-mal fahren kann, das können die Detektive nicht, sodass man da durchaus einige Strategien anwenden kann, um als Mr. X zu gewinnen oder um als Detektive zu gewinnen. Interessant fand ich, dass der Plan von Scotland Yard mittlerweile auch in der Lehre Einzug erhalten hat. Es gibt im Studium der Informatik an der Hochschule Konstanz ein Aufgabenblatt, wo eben genau dieser Plan des Brettspiels verwendet werden soll, um verschiedene Algorithmen, um den kürzesten Weg zwischen 2 Punkten zu finden, zu visualisieren. Der Ausdruck kürzeste Wege kommt im Hörspiel auch einmal vor. Der Erzähler teilt uns dann nämlich mit, wie das Taxi fährt. Und dass Betty es als den kürzesten Weg von Punkt A zu Punkt B bezeichnen würde. Wenn ich kürzester Weg höre, muss ich immer an das Problem des Handlungsreisenden denken, also ein Kreisweg, eine Menge an Städte und ein Handlungsreisender muss jede Stadt genau einmal durchfahren und am Ende wieder am Anfangspunkt sein und natürlich will er eine möglichst kurze Route wählen. Da gibt es heute sehr elaborierte Algorithmen, die sogar eine Güte aufweisen können, im Sinne von, dass, obwohl man den kürzesten Weg nicht sicher erreichen kann, man doch sagen kann, man ist höchstens 10, 20 oder 50% schlechter. Ich habe am Ende meiner Teenagerzeit mal versucht, einen solchen Algorithmus zu programmieren, und zwar ein selbstorganisierendes Netz. Ich habe mir also eine Reihe von Punkten auf dem Bildschirm gemalt, habe eine Reihe von Neuronen definiert, die in einem großen Kreis außenrum liegen, und habe dann mit einem Buch und der dortigen Adaptionsvorschrift die Neuronen auf Punkte zugeordnet. Ich hatte keine Ahnung damals von neuronalen Netzen. Ich hatte, wie gesagt, nur das Buch und die Formel und dachte mir, ich programmiere das jetzt mal und schaue mir an, was da auf dem Bildschirm einfach passiert. Man hat dann schön gesehen, wie das Netz immer enger wurde, wie der Kreis immer mehr zur konvexen Hülle wurde und die Kanten der konvexen Hülle haben sich dann eingedellt, um auch die innenliegenden Städte zu berühren. Der Algorithmus war total schlecht, da gab es eine Menge von Kreuzungen, von Verbindungswegen übereinander. Wie gut der war oder sagen wir besser, wie schlecht, weiß ich nicht, aber das Programmieren damals hat echt Spaß gemacht. Das Brettspiel wird in den Hörspielen auch gelegentlich erwähnt und die Drillinge spielen es auch einmal. Sie haben auch den Stadtplan von London auswendig gelernt und reden bei manchen Verfolgungsjagden gerne, er fährt von 74 zu 112 oder so. Das ist auch das Grundkonzept der Serie, dass es in jedem Hörspiel mindestens eine Verfolgungsjagd gibt, oft im Taxi, manchmal aber auch in der U-Bahn. Man kann an der Sprecherliste ganz gut ablesen, wie viele Verfolgungsjagden es gibt, ob das nämlich zum Beispiel nur die Rolle des Taxifahrers gibt oder vielleicht Taxifahrer 1, Taxifahrerin 2 und so weiter.
Kommen wir zu den Sprechern. Dazu muss ich erstmal sagen, dass es mir immer ein bisschen schwerfällt, die beiden Buff-Brüder auseinanderzuhalten, beziehungsweise, dass ich die Namen einfach für mich falsch zugeordnet finde. Ich finde, Benny klingt ja viel friedfertiger als ein für mich eher draufgängerisch klingender Buck. Und dass die Brüder halt genau umgekehrt charakterisiert sind, verwirrt mich jedes Mal. Trotzdem werde ich mich bemühen, sie jetzt richtig anzureden. Wir fangen also an mit Benny, dem draufgängerischen Bruder Tarzan. Und ich glaube, dass dieser Spitzname nicht zufällig gewählt ist. Benny wird nämlich gesprochen von Sascha Träger. Wir kennen ihn natürlich als Tarzan aus den TKKG-Hörspielen. Unklar bleibt mir jetzt, warum Karussell offensichtlich keine Probleme mit dem Namen hatte oder mit den Namensrechten von Tarzan. Europa hat ja bekannterweise 1985 beschlossen, Tarzan in Tim umzubenennen, um keine rechtlichen Probleme mit der literarischen Figur Tarzan zu riskieren. Und die gesamte Scotland Yard-Reihe, in der Benny immer wieder als Bruder Tarzan betitelt wird, entstand ja erst in der zweiten Hälfte der 80er Jahre. Der friedfertigere der Buff-Brüder, der aber den für mich draufgängerischer klingenden Namen Buck hat, wird gesprochen von Christian Stark, den ich zum Beispiel auch als Carsten aus der Arborex-Serie kannte. Annika Pages leiht Betty ihre Stimme und auch Annika Pages ist eine bekannte Hörspielsprecherin. Sie hatte zum Beispiel eine Hauptrolle beim kleinen Vampir als Anna oder sprach auch die Jenny in der 1980er Hani und Nani Reihe von Europa. In einigen Folgen wird Annika Pages von ihrer Schwester Svenja vertreten, die dann die Betty vertont. Die beiden Schwestern haben so ähnliche Stimmen, dass es mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen wäre, wenn es nicht im Inlet gestanden hätte. Und interessanterweise sind es genau die Folgen, in denen auch Freddy Quinn nicht mitspricht, sondern sich von Inspektor Gabusch vertreten lässt. Bei der Produktion dieser Folgen scheint es also irgendwie Terminschwierigkeiten gegeben zu haben. Als Onkel Mac hören wir Freddy Quinn, ein bekannter Schauspieler und Schlagersänger, der wohl nur zufällig hier an diese Hauptrolle geraten ist. Jedenfalls hat er ansonsten keine Hörspiele produziert, sondern sich mehr auf seine Schauspiel- und Sängerkarriere konzentriert. Der Mann ist mittlerweile über 90 und lebt immer noch in Hamburg. Ich finde seinen englischen Akzent, wenn er irgendwelche Straßennamen oder Sehenswürdigkeiten in London ausspricht, immer sehr gewöhnungsbedürftig. Was ich umso erstaunlicher finde, weil dieser Mann seine Grundschulzeit in den USA verbracht hat und Englisch eigentlich seine zweite Muttersprache ist. Aber vielleicht war das auch Absicht, dass er als Deutscher versucht hat, einen übertriebenen englischen Akzent aufzusetzen. Granny Josephine Summerstick wird von Gerda Maria Jürgens gesprochen. Auch das eine wohl bekannte Schauspielerin, die mir persönlich jetzt wenig gesagt hat. Sie hat auch einiges an Hörspielen in ihrer Diskografie, aber nichts, was ich jetzt wiedererkannt hätte. Und was mir wieder aufgefallen ist, ist eine Stimme, die in vielen, vielen dieser Folgen immer wieder in unterschiedlichen Nebenrollen auftritt, Lothar Zibel, den ich genauso auch schon in Arborex oder in Detektiv Columbus wahrgenommen habe, dass er immer wieder eine kleine Nebenrolle übernimmt. Zumindest hier in Scotland Yard ist es dadurch erklärbar, dass Lothar Zibel einer der Co-Regisseure war. Er war also wahrscheinlich an der Besetzung der Rollen beteiligt und hat sich dann jeweils eine kleine Rolle reserviert. In der heutigen Folge hat Lothar Zibel sich selbst als Taxifahrer besetzt und in dieser Rolle gar nicht mal so wenig Text. Die Folge, die wir heute besprechen wollen, Computerspiele, ist Hörspiel Nummer 20 aus dem Jahr 1987. Die Cover von Scotland Yard sehen immer so aus, als wären sie mit Buntstiften gemalt. Ich finde das Cover von heute jetzt wenig aussagekräftig. Man sieht die Drillinge, wie sie zusammen in eine Zeitung schauen. Der Klappentext gibt uns schon mal eine kurze Übersicht darüber, worum es in der Folge gehen wird. Es gibt eine Diebstahlserie. Irgendwas hat eine Datenzentrale damit zu tun. Und der letzte Satz ist ein Teaser, der so nicht falsch ist, in meinen Augen aber doch falsche Erwartungen weckt. Es wird nämlich darauf hingewiesen, dass es am Ende brenzlig wird und Bären, Wölfe und Löwen eine nicht unerhebliche Rolle spielen werden. Die Rolle des Erzählers übernimmt in dieser Folge Mac und er hat auch mit Abstand den höchsten Wortanteil. Das Hörspiel dauert knapp 40 Minuten. Der Fall wird in 2 Tagen abgehandelt, plus noch die Nachbesprechung, die am folgenden Wochenende stattfindet.
Die Geschichte startet an einem Nachmittag in der Craven Road. Am nächsten Tag steht ein Französisch-Test an und Benny will noch Vokabeln lernen und hat sich eine clevere Methode überlegt. Er möchte nämlich dem Papagei Chickadee die Worte beibringen, 10 Stück hat er sich ausgesucht. Und weil der Papagei alles nachplappert, aber stellenweise falsch nachplappert, denkt sich Benny, müsste er ihn laufend korrigieren und so würde er die Worte dann quasi nebenbei lernen. Das fand ich eine ganz gute Idee. Dann klingelt das Telefon in Macs Arbeitszimmer. Da ist Chickadee auch, denn die Drillinge haben ihn gesucht. Sie gehen näher und können ein Gespräch belauschen. Mac hat einen Anruf von Scotland Yard bekommen. Das Gespräch im Hörspiel ist einseitig wiedergegeben. Wir hören also nur, was Mac sagt. Wir erfahren, es gibt seit einigen Wochen eine Diebesserie in London. Jetzt ist gerade der 6. Diebstahl angezeigt worden. Eine kleine altägyptische Statue ist aus einem Haussafe gestohlen worden. Und das Vermaledeite an der ganzen Sache ist, dass von diesem Kunstgegenstand niemand etwas wusste. Ich fand das jetzt nie auffällig, dieses niemand wusste davon. Ich habe mir das beim ersten Hören immer so zusammengereimt, dass die Diebe einfach gute Informationsquellen hatten. Aber dieser Punkt wird später noch relevant werden. Auf jeden Fall ist Macs freier Tag jetzt Geschichte. Er ist sauer. Er spricht mit Granny, fährt zu Scotland Yard und was ich interessant fand ist, dass er die Großmutter der Buff-Drillinge auch selbst mit Granny anredet, obwohl meines Erachtens es doch seine Mutter ist. Aber vielleicht ist das nur gemacht, damit es den Hörern nicht verwirrt. Die Kinder selbst wittern durchaus ein bisschen einen Fall, können sich im Moment aber nicht darum kümmern, denn sie haben sich mit Freunden zum Schwimmen verabredet, es ist also zuerst mal Freizeit angesagt.
Mac als Erzähler fasst jetzt zusammen, dass der Tag mit Schwimmbadbesuch und am Abend dann doch noch ein bisschen Vokabel lernen, wahrscheinlich ohne Chickadee, ganz schnell vorbeigeht und die Drillinge sich erst am nächsten Tag wieder mit dem Fall befassen können. Wir treffen uns am Frühstückstisch, wo Mac eigentlich nur in Ruhe seine Sportzeitung lesen will. Die Drillinge verwickeln ihn aber in ein Gespräch, das sie mehr oder weniger geschickt auf die Punkte lenken, die sie interessieren. Es geht dann nämlich plötzlich um diese Diebstahlserie und ob es denn oft vorkäme, dass etwas gestohlen würde, von dessen Existenz außer dem Besitzer niemand wüsste. Da mischt sich dann Granny ein und sagt, naja, das wird doch eher selten der Fall sein. Die Leute sind doch viel zu ängstlich und wenn sie was Wertvolles haben, dann versichern sie das. Also zumindest die Versicherungsgesellschaft müsste doch von der Existenz dieser Kunstschätze gewusst haben. Mac, der anscheinend ein Morgenmuffel ist und sich eigentlich lieber hinter seiner Zeitung verstecken wollen würde, als hier wieder Auskunft über seinen Job zu geben, ist die ganze Zeit ziemlich grantig und fährt jetzt auch auf, ja, das Scotland Yard ist ja auch nicht blöd, die Versicherungsgesellschaft hätten sie natürlich auch schon im Blick gehabt, aber das wäre keine Spur, die 6 gestohlenen Gegenstände wären nämlich bei 6 verschiedenen Versicherungsgesellschaften untergebracht gewesen und darüber ist Mac auch sehr froh. Denn wie er sagt, seit neuestem sind Versicherungen fast papierlos unterwegs, alles wird nur noch im Computer gespeichert. Und ich habe mir das so erklärt, dass Mac von Computern nichts hält, da auch keine Ahnung von hat und überhaupt keine Lust hat, sich damit zu befassen oder da irgendwie schlau zu machen. Wenn Versicherungen jetzt wirklich ein Ermittlungsansatz gewesen wären, hätte er sich wohl durch irgendwelche Papierberge gewühlt. Aber wie gesagt, mit Computern will er nichts zu tun haben und deshalb ist er ganz froh, dass die Versicherung ja gar keine Spur ist und er sich darum jetzt eigentlich nicht kümmern muss. Ziemlich schlecht gelaunt macht sich Mac jetzt auf den Weg ins Büro und die Drillinge machen sich auf zur Schule.
Die Drillinge nehmen jetzt den Bus zur Schule. Das ist geräuschtechnisch gut gemacht. Man hört Busgeräusche, es gibt auch ein paar Ansagen. Buck zeigt voller Stolz eine Zeitungsannonce, die er heimlich aus der Zeitung von Onkel Mac herausgerissen hat, als der mal nicht geschaut hat. Wir haben uns dazu vorgestellt, dass Mac sein Gesicht hinter der Zeitung versteckt hat und auf der Rückseite dann Buck die Anzeige gelesen hat. Denn es ist die Anzeige einer sogenannten Datenzentrale der privaten Versicherungen und die sucht einen Boten. Die Kinder reimen sich jetzt zusammen. Wenn 6 Versicherungen kein Ermittlungsansatz sind, man also quasi 6 Inside-Leute bräuchte, man hier aber eine Datenzentrale hat, vielleicht bräuchte man hier dann nur einen Menschen, der kriminelle Energie hat und in der Diebesbande eine Rolle spielt. Und ihr Plan sieht jetzt vor, nach der Schule eben zu jener Datenzentrale zu fahren und sich einfach mal auf die Botenstelle zu bewerben. Zu dritt und minderjährig und ohne Führerschein, wie in der Annonce eigentlich gefordert, aber so hätten sie zumindest die Möglichkeit, in das Gebäude mal reinzukommen, sich umzuschauen und wer weiß, vielleicht erfahren sie ja etwas. Onkel Mac wollen sie vorerst von der Annonce nichts sagen, denn der war selbst ihnen heute Morgen zu mürrig aufgelegt.
Die Drillinge können es also jetzt kaum erwarten, dass es endlich Mittag wird. Mac als Erzähler fasst zusammen, dass sie den Schulalltag über sich ergehen lassen und auch das Mittagessen nur schnell runterschlingen und dann sofort schon wieder weg wollen. Diesmal kriegen wir auch eine halbwegs vernünftige Erklärung dafür, dass sie Jiggledy mal wieder mitnehmen. Denn zu einem Vorstellungsgespräch würde ich jetzt eher doch nicht mit einem Papagei auftauchen. Aber sie haben Granny weisgemacht, dass sie wieder zu einem Schulfreund gehen. Und die hat ihnen Jiggledy aufgedrängt, sie sollten ihn doch mitnehmen. In der Datenzentrale angekommen, treffen die Drillinge jetzt erstmal auf eine überkandidelte Sekretärin, die ohne Punkt und Komma auf sie einredet. Auch relativ sinnlos, als sie den Papagei sieht, denkt sie, ach, ihr wollt den Papagei bestimmt verkaufen, da habt ihr euch aber hier in der Tür geirrt oder im Stockwerk oder in der Straße. Die Zoohandlung ist da 2x um die Ecke und dann noch einmal links. Dafür kriegt ihr doch bestimmt 100 Pfund oder 10 Pfund oder 20 Pfund oder 50 Pfund. Ich habe da keine Ahnung von den Preisen, aber Hauptsache man quatscht einfach mal die Leute tot. Als die Sekretärin dann doch einmal Luft holen muss, kommen die Drillinge dazwischen und werfen ein, sie wollten sich auf diese Botenstelle bewerben. Was die Sekretärin jetzt erstmal komplett wieder aus der Bahn wirft. Aber wieso? Wir suchen doch nur einen Boten. Ihr seid doch zu dritt und außerdem minderjährig und ihr habt doch bestimmt keinen Führerschein. Aber Buck ist hier in seinem Element und erfindet einfach mal gute Argumente für sie. Wenn sie zu dritt wären, dann könnte man doch immer einen Boten unterwegs haben und trotzdem noch einen neuen Auftrag annehmen. Außerdem hätte Jiggledy die Brieftaubenprüfung für innerstädtischen Verkehr mit Auszeichnung bestanden. Also Buck kann genauso hier was vom Pferd erzählen, wie die Sekretärin Miss Dimplewing. Während die jetzt also alle aufeinander einreden, öffnet sich plötzlich die Tür zum Büro. Der Personalchef der Datenzentrale kommt raus und will nachschauen, was in seinem Vorzimmer denn da diesen ganzen Aufruhr veranstaltet. Und er bittet die Drillinge in sein Büro, um anscheinend dann doch das Vorstellungsgespräch mit ihnen durchzuführen. Dort erklärt er den Drillingen, dass seine Sekretärin Miss Dimplewing mehrfache Weltmeisterin im Schnellschreibmaschine-Schreiben und Schnellstenografieren ist und er sich ausgerechnet hat, dass sie 2/3 Sekretärinnengehälter für ihn einsparen würde, so schnell wie sie arbeitet. Und damit stellen wir fest, dass Mr. Hook offenbar ein Mann der Zahlen ist. Und damit sind sie jetzt nachträglich mit Bugs Einfall natürlich an den richtigen geraten, weil 3 Boten zum Preis von einem, das müsste Mr. Hook doch eigentlich gefallen. Sie lenken das Gespräch jetzt auch nochmal in Bahnen, sodass sie möglichst Informationen aus Mr. Hook herausholen können. Sie erfahren, dass jetzt nicht alle Daten von allen britischen Versicherungen in dieser Datenzentrale gespeichert sind. Die Kapazität hätte ihr Computer jetzt nun doch nicht, aber ziemlich viele oder die meisten, berichtet Mr. Hook stolz, laufen dann doch über seinen Laden. Bei ihm wäre alles Mögliche versichert. Uhren, Freizeitsaunen, Beine von Fußballstars, nur nicht die englischen Sehenswürdigkeiten, also Admiral Nelson auf dem Trafalgar Square, den hätten sie jetzt noch nicht in ihrer Sammlung. Um in diesem Wust an Daten einen bestimmten Datensatz wiederzufinden, hat er Spezialisten, Sachbearbeiter, die, wie er stolz verkündet, jeden Code knacken können. Dann rudert er aber erschreckt zurück, als er denkt, dass man das dann doch in den falschen Hals kriegen könnte. Natürlich im Rahmen der bestehenden Datenschutzbestimmungen. Das Ende vom Lied ist allerdings, dass Mr. Hook die Drillinge doch nicht als Boten einstellt. Er braucht nun doch einen volljährigen Boten aus juristischen Gründen.
Ich finde es gut, dass die Kinder jetzt nicht von sich aus gehen und damit irgendwie verraten würden, dass sie eigentlich gar nicht in der Botenstelle interessiert sind, sondern nur an den Informationen, wer was wo gespeichert hat, sondern sie warten wirklich, bis Mr. Hook sie rauswirft und sagt, es geht nicht. Das ist also ein für Mr. Hook sehr unauffälliger Besuch. Mir hat die Szene generell sehr gut gefallen. Ich fand Miss Dimplewing sehr lustig. Die Sprüche, die da fallen, auch Buck mit seiner Brieftaubenprüfung, das war gut gemacht. Was ich mich immer gefragt habe, ist, was denn diese Datenzentrale jetzt eigentlich ist. Beim ersten Hören dachte ich, ist das so eine Art Rückversicherung, dass die Versicherung also ihre Gegenstände selbst nochmal versichern, damit sie keine Verluste erleiden, wenn sie selbst etwas auszahlen müssen? Es klingt aber eher so, als wäre die Datenzentrale eine Art Dienstleistungsunternehmen, das einen sehr, sehr mächtigen Computer für die damalige Zeit hat und bei der in der Geschichte beginnenden Digitalisierung der Versicherungsdaten quasi die Leistung anbietet, wir speichern die Daten für euch. Wir haben es uns dann so vorgestellt, dass die Versicherungen ihre Dokumente zur Datenzentrale geben, die diese irgendwie einpflegen. Ich weiß jetzt nicht, ob in eine Datenbank, also mit Stichworten und suchbar, oder vielleicht einfach nur die Korrespondenz oder die Policen einscannen und man dann ein Bild vorliegend hat, was vielleicht noch Text erkannt werden muss oder mit Stichworten versehen. Vielleicht ist das damit gemeint, dass die Datenfachleute hier jeden Code knacken. Vielleicht schicken die Versicherungen ihre Policen auch irgendwie verschlüsselt dahin. Das war uns nicht ganz klar. Wie die Versicherungen dann an ihre Daten kommen, das haben wir uns so vorgestellt. Das wird wahrscheinlich über Datenfernübertragung gehen, dass die Versicherung selbst einige kleinere Rechner, einige Terminals bei sich stehen hat und dann über die Telefonleitung, Akustikkoppler und Modem dort dann in der Datenbank der Datenzentrale suchen kann. Die Boten, die hier gesucht werden, sind höchstwahrscheinlich dann Leute, die mit einem Auto rumfahren und neue Ordner, neue Akten, neue Korrespondenz oder Policen von den jeweiligen Versicherungen abholen, die dann physisch in die Datenzentrale bringen. Denn es ist ja explizit gesagt in der Anzeige, dass Führerschein Pflicht ist. Ich habe die Botenstelle zuerst so verstanden, dass das ein Inhouse-Bote ist, der dann vom ersten in den dritten Stock rennt und dort irgendwas hin und her bringt. Aber so scheint es nicht zu sein. Zurück in der Handlung sind die Drillinge jetzt also vor dem Gebäude der Datenzentrale und überlegen, was sie weiter tun sollen. Buck und Betty wollen eigentlich nach Hause, weil sie keinen Ermittlungsansatz sehen. Aber Benny hat eine Idee. Er glaubt nach wie vor, dass in dieser Datenzentrale ein Dieb sitzt, der an alle Informationen rankommt und den möchte er aufscheuchen. Er schlägt vor, er könnte doch einfach in der Zentrale anrufen, sich als Mitarbeiter von Scotland Yard ausgeben und ankündigen, dass am folgenden Vormittag Kriminalbeamte vorbeikämen, die Mitarbeiter der Datenzentrale befragen würden. Und wenn er das Miss Dimplewing unter dem Siegel der Verschwiegenheit mitteilt, die soll es natürlich ihrem Chef sagen, aber sonst niemanden, dann glaubt er, weil die Frau so gerne redet, dass das die Runde macht in der Firma und dass dann ein möglicher Ganovo aufgescheucht wird. Die Kinder sollen dann die Datenzentrale von außen beobachten und falls etwas Auffälliges geschieht, werden sie das schon irgendwie merken, obwohl sie keine Idee haben, was denn eigentlich Auffälliges geschehen könnte. Betty selbst findet den Plan jetzt nicht so gut. Sie glaubt, dass das auf ihren Onkel Mac zurückfallen wird, der ja bei Scotland Yard arbeitet. Denn falls Miss Dimplewing die Stimme von Benny wiedererkennt und das Mr. Hook sagt und der dann Anzeige erstattet und dann rauskommt, da waren drei Kinder, Drillinge mit einem Papagei, dann ist sehr schnell klar, wo die hingehören. Denn wie uns der Erzähler mitteilt, Drillinge mit Papagei gibt es auch in ganz London nur einmal.
Außerdem wäre das sich ausgeben am Telefon als Beamter von Scotland Yard ja eigentlich so eine Art Amtsanmaßung, finde ich. Und deshalb modifiziert Betty den Plan jetzt kurzerhand. Sie will nämlich den Telefonanruf übernehmen und sich für die Sekretärin eines Scotland Yard Beamten ausgeben. Damit wäre diese Amtsanmaßung wahrscheinlich schon mal umgangen. Außerdem wäre eine weibliche Stimme weniger auffällig, denn auch ausgewachsene Frauen könnten schon mal eine Mädchenstimme noch haben. Und was uns ebenfalls noch aufgefallen ist, Betty hat in der Szene mit Miss Dimplewing so gut wie nichts gesagt. Dass diese also Bettys Stimme wiedererkennen könnte, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Betty tätigt also diesen Anruf und die Drillinge postieren sich jetzt im Hinterhof der Datenzentrale, um zu sehen, ob denn tatsächlich irgendwo was Auffälliges passiert und ihr Aufscheuchplan funktioniert hat. Der Nachmittag vergeht, es wird langsam dunkel, der Feierabend rückt näher und allmählich leert sich das Gebäude der Datenzentrale. Irgendwann ist jetzt nur noch ein Fenster erleuchtet im ersten Stock. Man sieht im Schein einer Schreibtischlampe die Schatten von zwei Männern hinter zugezogenen Vorhängen. Also ich habe mich ja gefragt, wo und wann jemals in Büros Vorhänge vorhanden waren, aber nun ja. Dass hier noch zwei Leute sich nach Feierabend in der Datenzentrale aufhalten, ist erstmal verdächtig, beziehungsweise das ist jetzt das einzige Zimmer, wo noch Leben ist. Also ist das natürlich der natürliche Zielort für die Neugier der Drillinge. Und Benny stellt sich jetzt auf Bugs Schultern, um möglichst etwas da zu belauschen. Betty will auch mitkommen, obwohl die Drillinge die Gefahr sehen, dass Jiggle die durch Geplapper sie wieder verraten könnte. Aber Betty sagt, ich halte ihm einfach den Schnabel zu. Das ist wahrscheinlich das Mitte 80er Pendant zu heutzutage, ich schalte mein Handy auf lautlos. Ich habe mich allerdings mal gefragt, ob Schnabel zuhalten bei einem Papagei eigentlich den gleichen Effekt hat wie Handy lautlos schalten, weil ich keine Ahnung hatte, wie die Lauterzeugung bei Vögeln eigentlich vonstatten geht. Also ich meine, wenn man bei einem Menschen dem den Mund zuhält, dann kann er natürlich nicht mehr sich verständlich artikulieren, weil die Lippen da halt einfach eine zu große Rolle spielen. Aber ich kann natürlich trotzdem immer noch Geräusche von mir geben, die mich verraten können. Wie das beim Papagei ist und ob der auch mit geschlossenem Schnabel, so wie ein Bauchredner, reden könnte, wusste ich nicht. Also habe ich mich mal schlau gemacht und herausgefunden, dass die Lauterzeugung bei einem Papagei tatsächlich relativ ähnlich ist zu dem beim Menschen. Vögel haben nämlich ein Organ namens Syrinx, das im Wesentlichen dem Kehlkopf entspricht. Und Stimmlippen und Muskeln, die die Töne modulieren. Allerdings sind gerade bei Papageien auch die Zunge und die Schnabelöffnung an der Modulation der Laute beteiligt, sodass das, was hier im weiteren Verlauf passiert, dass Jiggledy mit zugehaltenem Schnabel noch sprechen kann, allerdings gedämpft und eher undeutlich, das scheint wirklich so der Realität zu entsprechen. Keine Ahnung, ob die Macher der Serie das wirklich auch so recherchiert haben oder ob sich der Sprecher von Jiggledy das einfach so improvisiert hat. Aber ich finde das im Nachhinein jetzt wirklich überzeugend gemacht. In dieser Lauschszene geht jetzt allerdings erstmal alles gut. Jiggledy verrät sie nicht und Benny kann das Folgende erlauschen. Der eine Ganove teilt dem anderen mit, dass das Programm für den Code mit den Sonderversicherungen gelöscht wurde und eine Kopie davon im Büffelkopf steckt. Das klingt für uns jetzt erstmal wie ein Code und relativ unverständlich, aber wir notieren das einfach mal so. Außerdem beruhigt der entsprechende Ganove seinen Kollegen, ja, selbst wenn Scotland Yard-Beamte hier morgen auftauchen, die können suchen, bis sie schwarz werden, hier ist nichts mehr zu finden. Zu finden wäre höchstens noch was bei einer Lady. Der Komplize ist da jetzt nicht ganz so überzeugt, er möchte das Versteck nochmal inspizieren. Und es endet damit, dass die beiden Männer das Gebäude verlassen. Hier folgt jetzt eine kurze Action-Szene. Die Männer gehen nämlich auf den Parkplatz und fahren mit einem Auto weg. Glücklicherweise hält das Auto aber einmal um die Ecke nochmal, anscheinend damit einer der beiden Männer aussteigen und in sein dort um die Ecke geparktes Auto umsteigen kann. Und in der Zwischenzeit gelingt es den Drillingen, ein Taxi aufzutreiben, mit dem sie die beiden Autos verfolgen können. Wir haben uns das dann später so zusammengereimt, dass wahrscheinlich nur einer dieser beiden Ganoven in der Datenzentrale arbeitet. Der hat sein Auto ordnungsgemäß dann natürlich auf dem Firmenparkplatz geparkt. Und der andere ist ihn gegen Ende der Arbeitszeit besuchen gekommen, hat sein eigenes Auto auf der Straße geparkt. Und da die beiden jetzt zusammen zu einem gemeinsamen Ziel wollen, danach aber wahrscheinlich in unterschiedliche Richtungen weiter, wird es eben so verfahren, dass die beiden jetzt in jeweils ihrem eigenen Auto hintereinander herfahren zu diesem gemeinsamen Ziel hin.
In der nächsten Szene kommt nun die Kernszene einer jeden Hörspielfolge von Scotland Yard. Es gibt eine Verfolgungsfahrt. Buck möchte sich eigentlich eine Geschichte überlegen, damit der Taxifahrer die Wagen nur verfolgt und nicht einholt. Aber das ist gar nicht notwendig, denn als dem Taxifahrer klar wird, da vorne sitzen Leute drin, die in der Datenzentrale arbeiten, ist er Feuer und Flamme. Er ist nämlich sehr schlecht auf diese Ganoven, wie er sie nennt, zu sprechen. Die würden nämlich Jobs wegrationalisieren. Dinge, die früher die Menschen machten, würden jetzt Computer machen. Und er hat Verwandte, die das Schicksal erlitten haben und nun, obwohl sie Familie haben, arbeitslos sind. Er habe persönlich ja nichts gegen Rationalisierung, aber irgendwie müssten die Jobs dann doch erhalten bleiben. Hier haben wir also den gesellschaftskritischen Aspekt, der jetzt für den Fall per se keine Rolle spielt. Buck springt auf diese Geschichte des Taxifahrers an, fabuliert weiter, die Datenzentralleute hätten eine Erfindung gemacht, einen elektronischen Busfahrer. Ihr Onkel, also der Onkel der Kinder, wäre Busfahrer und befürchtet, dass er auch seinen Job verliert. Die Tante wäre Journalistin, würde das Ganze dann öffentlich machen und der elektronische Taxifahrer wäre auch nicht weit. Und damit hat er natürlich den Nerv des Taxifahrers getroffen. Während Buck also mit dem Taxifahrer redet, murmelt Betty die ganze Zeit Nummern des Londoner Stadtplans vor sich hin, sodass man die Route theoretisch verfolgen könnte. Sie erreichen dann das Ziel, die Ganoven steigen aus, gehen in eine Villa, auch der Taxifahrer hält, möchte aber kein Fahrgeld annehmen. Er ermahnt aber die Kinder, dass sie sich bitte gesetzestreu verhalten sollen und nicht einfach illegal auf fremde Grundstücke gehen. Die Buff-Drillinge warten, bis der Taxifahrer weggebraust ist, finden ihn nett, halten sich aber natürlich nicht an diesen Ratschlag. Sie finden eine offene Wintergartentür und schleichen in die Villa rein.
Die drei gelangen durch den Wintergarten in einen Salon, in dem verschiedene Tierpräparate, ausgestopfte Tierköpfe an den Wänden hängen. Hier kommen jetzt also die Bären, Löwen und Wölfe aus dem Klappentext ins Spiel. Aus dem Nebenraum hören wir ein Gespräch der beiden Ganoven mit anscheinend der Herrin des Hauses. Aus dem Gespräch geht hervor, dass einer der beiden Ganoven anscheinend in diesem Haus aufgewachsen ist, weil seine Mutter Bedienstete bei der Milady war. Und auch heutzutage noch dort wohnt, um Milady im Alter Gesellschaft zu leisten. Er stellt den anderen Mann jetzt als seinen Kollegen vor. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich im wörtlichen Sinne gemeint ist, dass die beiden in der Datenzentrale arbeiten. Das haben wir ja eben schon rausgedröselt, dass es meiner Meinung nach nicht so ist. Vielleicht ist es hier auch nur einfach ein Synonym für Bekannter oder der eine meint es im Sinne von, sie arbeiten zusammen als Komplizen, aber er stellt ihn eben als Kollegen vor. Das wird nicht so wirklich klar. Was auf jeden Fall klar wird, ist, dass der Mann, der in diesem Haus aufgewachsen ist, seinem Kollegen die tollen Jagdtrophäen zeigen will, die Milady immer noch in ihrem Salon ausstellt, obwohl ihr Gatte, der die offensichtlich geschossen hat, schon längst verstorben ist. Milady erteilt jetzt natürlich auch gnädig ihre Erlaubnis, dass der Kollege sich die gerne ansehen dürfte. Blöderweise befinden sich die Jagdtrophäen aber natürlich in dem Salon, in dem die Drillinge sich gerade verstecken und die beiden Männer kommen jetzt eben da rein. Und außer unterm Tisch finden die Drillinge so schnell kein Versteck und das ist natürlich unzureichend, zumal Jiggle die hier auch wieder anfängt zu quatschen. Zwar, wie man hört, mit zugehaltenem Schnabel, aber wie gesagt, gedämpft und trotzdem noch verständlich, wenn auch etwas undeutlich. Die Kinder werden also entdeckt, wollen schnell flüchten. Der Rückweg, so wie sie gekommen sind durch den Wintergarten, wird ihnen allerdings versperrt durch die Männer. Also eilen sie kopflos auf dem einzigen Fluchtweg, den sie gerade noch entdecken können, eine Treppe hoch, stürmen dort in ein random Zimmer und schließen einfach mal die Tür hinter sich ab. Damit sind sie jetzt erstmal in Sicherheit und können mal kurz verschnaufen.
Während die drei also nun in dem Zimmer sich eingesperrt haben, stehen draußen die beiden Ganoven. Sie versuchen die Kinder zu überzeugen, die Tür zu öffnen. Sie reden davon, wenn ihr was gestohlen habt, lasst es einfach da. Wir lassen euch gehen, wir rufen nicht die Polizei an. Die Kinder wissen nicht, ob das jetzt eine Falle ist oder ob die Ganoven wirklich denken, sie wären eingebrochen und wüssten gar nichts von Diskette und Kunstdiebstahl. Kinder selbst überlegen auch, was sie tun können, um sich zu befreien. Fenster aufmachen und rausrufen geht nicht, denn dann könnte ja jemand die Polizei verständigen, was zwar gut wäre für ihre Rettung, aber dann würden die Ganoven vielleicht die letzte Diskette auch noch vernichten und dann gäbe es gar keinen Beweis mehr, dass sie zur Diebesbande gehören. Das geht also schon mal nicht. Als die Kinder aber von Programm, Diskette und Kunstgegenständen reden, das war wohl so laut, dass das die Ganoven draußen auch gehört haben, ändern die ihr Verhalten, sie werden aggressiv, klopfen gegen die Tür, wollen die wohl aufbrechen. Aber in dieser höchsten Stunde der Not naht Hilfe, denn Milady ruft von unten, da wäre Besuch für Jared. Der Besuch stellt sich heraus, es ist Onkel Mac und Granny und Mac begrüßt die beiden Ganoven als Mr. Loom und Mr. Stoybrink erkennt also ihre Namen. Die Kinder hören das, öffnen die Tür und sind nun gerettet.
Dann gibt es einen Zeitsprung und am nächsten Wochenende treffen wir uns alle wieder im Wohnzimmer in der Craven Road, um noch die letzten Fragen zu klären. Die Polizei hat im Büffelkopf im Salon tatsächlich eine Diskette gefunden oder, wie Mac es ausdrückt, eine kleine, flache, handtellergroße, quadratische Plastikscheibe. Und auf dieser 3,5-Zoll-Diskette befand sich ein raffiniertes Programm und mit dessen Hilfe haben die Ganoven wohl aus dem Datenwust der Versicherungsdaten, die in der Datenzentrale gespeichert waren, die Kunstgegenstände ausgefiltert, die zu stehlen sich gelohnt hat. Des Weiteren hat die Polizei in weiteren Exponaten in diesem Salon von Lady Grey auch noch die 6 gestohlenen Kunstgegenstände gefunden. In Beinen, Hörnern und ausgestopften Körpern mehrerer verschiedener Tiere. Als letzte Frage bleibt jetzt natürlich noch übrig, wie Mac und Granny denn rechtzeitig in der Villa auftauchen konnten, wie sie da überhaupt drauf kamen, wo sie hin mussten. Und das hat sich folgendermaßen zugetragen. Als die Drillinge abends, als es schon dunkel wurde, nicht nach Hause kamen, hat Granny angefangen, sich Sorgen zu machen. Sie hat entdeckt, dass in Macs Zeitung ein Stück fehlt, nämlich die Anzeige, die Buck da rausgerissen hat. Als sie Mac darauf angesprochen hat, wusste der von nichts. Also hat Granny mit Judy Kontakt aufgenommen, die ja für die Zeitung arbeitet und ja sofort sagen konnte, das war die Annonce für die Botenstelle bei der Datenzentrale. Daraufhin haben die beiden geschaltet und Mac und Granny sind zu eben jener Datenzentrale hingefahren, um zu sehen, ob die Drillinge da vielleicht irgendwie in der Klemme stecken. Da es allerdings schon weit nach Feierabend war, haben sie dort nur noch den Hausmeister angetroffen. Und der hat ihnen erzählt, der Letzte, der heute das Büro verlassen hat, war ein Mr. Loom. Und der Hausmeister kann auch dessen Adresse angeben. Also folgen Mac und Granny dieser Spur und fahren zu Mr. Loom nach Hause. Mr. Loom, das ist eben jener Jared, der bei Milady in dieser Villa wohnt, sodass Mac und Granny da rechtzeitig auftauchen konnten, um die Drillinge aus ihrer Klemme zu befreien. Damit sind jetzt also alle Fragen geklärt und so endet der Fall.
Kommen wir zu den Kategorien. Welche Fragen sind offen geblieben? Ich habe mich in der Schlussszene gefragt, woher Mac denn den Namen Stoybrink kannte. Wir haben ja erfahren, dass der Hausmeister ihm den Namen Mr. Loom gesagt hat und auch vom Büro von Mr. Loom gesprochen hat, aber den zweiten Namen nicht erwähnt hat. Und wir ja davon ausgehen, dass er da nicht arbeitet. Hat Mac also vielleicht My Lady gefragt, ich suche Mr. Loom, gibt's ihn hier irgendwo? Und die hat ganz freundlich geantwortet, ja, der ist mit Mr. Stoybrink im Salon.
Ich habe mich ja gefragt, nach welchen Kriterien dieses raffinierte Computerprogramm denn jetzt die zu stehlenden Kunstgegenstände aus den Versicherungsdaten extrahiert hat. Es wird ja wohl keine Kategorie geben, Kunstwerke, von deren Existenz niemand weiß. Da in dem ersten Telefonat, das Mac in seinem Arbeitszimmer annimmt, ja davon die Rede war, dass in dem neuesten Diebstahl schon wieder ein Kunstwerk aus dem Haus-Safe geklaut wurde, habe ich gedacht, vielleicht ist das ja das Kriterium, nach dem gesucht wird. Wenn irgendwo in diesem Versicherungsvertrag ein Häkchen gesetzt ist unter Kunstwerk wird unter Verschluss gehalten oder sowas, dann könnte das möglicherweise eine Sonderversicherung rechtfertigen in dem Sinne, dass wenn das Kunstwerk halt immer im Safe liegt und somit vor den Augen der Öffentlichkeit geschützt ist, dass die Prämie mindert. So ähnlich wie bei einer Autoversicherung, wo es ja einen Unterschied macht, ob man eine abschließbare Garage hat oder Laternenparker ist. Das wäre jetzt die einzige Möglichkeit, die ich mir vorstellen könnte, nach welchen öffentlich zugänglichen Kriterien die Ganoven denn ihre Kunstwerke aussuchen, weil ja auch am Anfang so drauf rumgeritten wird, dass es extra Kunstgegenstände gewesen sein sollen, von deren Existenz niemand etwas wusste.
Und was dieses Programm angeht, haben wir uns gefragt, ob denn dieses Verbrechen heute noch ginge. Ich glaube eher nicht, denn wenn man heutzutage auf Datenbanken von Versicherungen zugreift, bin ich mir ziemlich sicher, dass das irgendwo protokolliert wird. Jemand, der also gezielt nach Informationen über Sonderversicherungen sucht, und das gehört vielleicht gar nicht zu seinem Job, der muss schon sehr tief in die Materie einsteigen können, um diese Logdateien zu verändern, muss also wahrscheinlich einer der Administratoren sein und damit viele auch schon ein großer Verschleierungspunkt weg, den Stäubring und Lumen hier haben. Denn wenn jeder der Datenfachleute an die Daten rankommt, dann ist natürlich für Scotland Yard nicht klar, wen sollen wir denn jetzt verdächtigen. Aber in einer heutigen Versicherung, glaube ich, würde man sehr schnell auf den Administrator kommen. Zumal es heute wahrscheinlich auch sehr schwierig ist, einfach so mal ein Programm zu schreiben, was auf irgendwelche Daten zugreift. Ein fremdes Programm einfach so starten, das ist wahrscheinlich heutzutage auch nicht mehr einfach so möglich. Was ich mir allerdings vorstellen könnte, wie man an diese Daten kommt, auf recht elegante kriminelle Weise ist, wenn der Versicherungsmakler selbst dahinter steckt. Wir müssten also von dem Schritt Datenzentrale weggehen zu dem Schritt Versicherungsmakler, der vielleicht viele Versicherungen im Angebot hat. Und wenn der jetzt ein persönliches Beratungsgespräch mit einem potenziellen Kunden hat und der Kunde ihm dann den Safe zeigt und dann der Haken gesetzt wird, wie du angesprochen hast, dann weiß das natürlich der Makler. Und wenn der Abschluss eben nicht direkt schon online passiert, sodass die Daten sofort im System sind, sondern noch auf Papier und man sie dann händisch eintragen muss, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, sich so etwas zu merken. Und wenn man dann 3, 4, 5 dieser Adressen hat, dann könnte man doch wieder eine Diebesserie starten. Gibt es ähnliche Folgen? Bezüglich Datenzentrale haben wir eine ähnliche Folge gefunden. Captain Blitz und seine Freunde, Folge 3, falsche Fracht. Auch dort gibt es eine Diebesserie. LKWs verschwinden, tauchen aber ein paar Tage später wieder auf. Aber die Ladung ist gestohlen. Captain Blitz' Vater kennt nun jemanden in der Datenzentrale der Versicherungen und deswegen kann Captain Blitz dort ermitteln und er findet in dem Datenbestand heraus, dass die LKWs zwar von verschiedenen Speditionen stammen, die Ladung aber immer von derselben Elektronikfirma. Das macht ihn misstrauisch und die Kinder stellen eine Falle. In diesem Hörspiel sitzen also nicht die Ganoven in der Datenzentrale und greifen Daten illegal ab, sondern Captain Blitz als einer der Guten ermittelt in der Datenzentrale und die Ganoven selbst gehören zur Elektronikfirma, sitzen also noch eine Stufe näher an den ursprünglichen Daten.
Kommen wir zum Fazit. Scotland Yard ist jetzt eine Serie, die ich erst im Erwachsenenalter kennengelernt habe und ich habe mich mal einmal durch alle Folgen durchgehört und mein Urteil ist, ja, kann man sich anhören, aber in der Gesamtheit packt mich die Serie nicht so wirklich. Ich glaube, dass es unter anderem auch daran liegt, dass mich das Alleinstellungsmerkmal einfach nicht interessiert. Ich kenne das Brettspiel Scotland Yard nicht. Ich habe auch sonst keinen Bezug zu London oder zu dem Stadtplan. Und diese ganzen Nummern, die Betty immer vor sich hin murmelt, jetzt biegt er bei 97 links ab, das nervt mich eigentlich eher. Das ist für mich ein Alleinstellungsmerkmal, das keinen Mehrwert bietet. Dann ist die Serie irgendwie actionlastig, weil sie immer Verfolgungsjagden bietet, die ich persönlich jetzt einfach nicht wirklich spannend finde. Zugutehalten muss man der Serie, dass die Themen wirklich sehr breit gestreut sind. Trotzdem ist das Schema halt immer ähnlich. Die Verfolgungsjagd-Action-Szenen sind für mich akustisch einfach unübersichtlich. Und die Fälle sind zwar sehr variabel, aber irgendwie nicht mit so großem Wiedererkennungswert, dass ich jetzt einen Fall hätte, der rausgestochen ist und mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich die jetzt einfach alle so hintereinander weggehört habe und ich der Serie einfach eine zweite Chance geben müsste, mich noch mal ein bisschen stärker damit zu beschäftigen. Was ich gut finde, sind die Geräusche, also die Inszenierung der einzelnen Szenen ist wirklich gut gelungen. Hier in dieser Folge zum Beispiel das Busgeräusch oder wenn sie an der Straße entlang laufen, dass da wirklich viel Verkehrslärm im Hintergrund ist. Teilweise so realistisch, dass es schon wieder auf Kosten der Verständlichkeit geht, weil die Geräusche einfach ziemlich laut sind. Bevor Betty in der Datenzentrale anruft, blättern sie in der Telefonzelle auch noch im Telefonbuch, was man hört. Das Schreibmaschinengetippe im Hintergrund ist überzeugend, wenn auch vielleicht ein bisschen schnell, aber immerhin hören wir die Schreibmaschinen-Schnellschreib-Weltmeisterin. Also die Geräuschkulisse ist durchweg gut gemacht. Dazu kommen erstklassige Sprecher, die ihre Rolle in der Regel sehr überzeugend darbringen. Also ich glaube den Leuten echt alles, was da passiert, dass die Drillinge sich untereinander kabbeln oder streiten, das ist auf jeden Fall immer überzeugend gesprochen. Und speziell diese Folge hier, da kann ich eigentlich wenig meckern. Ich finde, es ist eine runde Geschichte. Ich habe wenig Fragen, die offen geblieben sind, keine Logiklücken, über die ich stolpere. Die Drillinge haben hier tatsächlich einen Ermittlungsansatz und mit diesem Vorstellungsgespräch in der Datenzentrale gibt es wirklich aktive Ermittlungsarbeit. Insofern ist es eine runde Folge. Wie gesagt, ich kann wenig meckern. Trotzdem kann ich mit der Serie nicht ganz so viel anfangen. Ich würde ein Neutral vergeben. Aber ich finde sie immer noch besser als die in der letzten Folge besprochenen Funkfüchse, die mich einfach aufregen mit ihren ganzen Sachen, die ich im letzten Podcast ja da schon angesprochen habe.
Mein Fazit. Es ist in gewisser Weise schon eine Computerfolge, auch wenn mit Computern selbst jetzt eigentlich nichts gemacht wird. Dennoch höre ich so Folgen immer recht gerne. Wir haben ja auch ein paar schöne Themen, die angesprochen werden. Es ist die Rede von Code für die Suche nach Sonderversicherungen. Die Diskette wird genau beschrieben. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Meine Lieblingsszene ist die in der Datenzentrale. Ich finde die überdrehte Sekretärin wirklich lustig dargestellt. Auch ich finde, die Kinder machen hier aktive Ermittlungsarbeit, indem sie in die Zentrale gehen und von sich aus irgendetwas ermitteln wollen und nicht nur rumstehen und zufällig etwas belauschen. Das gehört natürlich auch dazu, aber hier kommt auch ein aktiver Teil dazu. Insgesamt ist es eine Folge, die man sich durchaus anhören kann, die, wenn man sie mehrfach hört, auch gewinnt. Insofern würde ich einen positiv gestimmten neutralen Daumen vergeben. Was die Serie insgesamt angeht, kann ich dir in gewissem Sinne zustimmen. Auch mich hat sie nicht ganz so gepackt. Mich stört eigentlich generell immer, wenn die Helden sich streiten. Und das ist hier gerade, was Benny angeht, sehr häufig. Der ist so auf Krawall gebürstet, das verleidet mir manche Folgen. Mac ist dazu auch immer noch mürrig, aber okay, gut. Das spielt bei einer Kinderserie vielleicht auch nicht so die große Rolle. Der Papagei hat eine sehr große Rolle. Er spricht sehr viel, manchmal auch ein bisschen nervig häufig. Allerdings finde ich es durchaus gelungen, wenn er in Entführungsszenen dann zur Befreiung beiträgt. Insofern ist das einfach ein Maskottchen, was dazugehört und das muss man einfach hinnehmen. Ich habe die Serie insgesamt 3-mal komplett gehört und muss sagen, sie gewinnt, wenn man es häufiger hört, vielleicht auch, weil ich dann gewisse Kabbeleien, gewisse Streitereien einfach ausblenden kann und bei den Verfolgungsjagden dann vielleicht bewusst an was anderes denke. Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. In der 2. Folge im Themenblock Versicherung wenden wir uns den 5 Freunden zu. Nachdem wir hier ja einen Inside-Job in der Versicherung hatten, wird es dort quasi genau das Gegenteil werden. Es wird ein Outside-Job werden. Bis in 4 Wochen.